Ja, hallo. Ein Bubengrün ist auch nicht schwer aufzuschauen, weil da steht man auf einem großen Podest und die Leute sitzen meistens drunter. Von daher ist es ganz einfach, die Leute aufschauen zu lassen. So ist nicht schlecht. Es ist eher schwieriger, die Leute aufhorchen zu lassen. Ich habe was mitgebracht. Das könnt ihr alle sehen, ne? Selbst die, die fast gar nichts sehen, die können es sehen. Das ist nämlich ein Herz, ist das. Ein weißes Herz, das durchgängig geöffnet ist. Und es passt ein bisschen zu dieser Jahreslosung. Und mit der will ich ja auch ein bisschen das verbinden, was wir heute haben, die Bibelarbeit, mit der Jahreslosung. Weil wenn man die Jahreslosung so nimmt, dass Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben und ich will meinen Geist in euch legen und ich werde machen, dass er letztendlich auch meinen Willen erfüllt, das finde ich schon spannend. Tatsächlich, wenn ich da so drüber nachdenke, über die Jahreslosung, und das in Bezug bringe mit dem, was es für uns bedeutet zu leben, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer, die ganze Sache. Also eine tiefe Sehnsucht, sagt der lebendige Gott, lege ich in eure Herzen hinein, das wirklich zu tun, was mein Wille ist. Eine tiefe Sehnsucht. Also nicht, dass jemand von uns die Sehnsucht wecken müsste oder wecken könnte, sondern es ist so durch die Jahreslosung, dass da eine Sehnsucht reingelegt wird. Eine tiefe Sehnsucht, das zu tun, was einem lebendigen Gott gefällt. Tiefe Sehnsucht, diesen Namen Gottes wieder, diese Herrlichkeit zugestehen zu lassen, die ihm alleine gebührt in der Welt. Und das finde ich schon herausfordernd. Ich weiß auch, was alles Mögliche aus dieser Jahreslosung gemacht wird und so. Aber das ist der tiefste Hintergrund von der Jahreslosung. Weil Gott zu einem Volk spricht durch den Propheten Hesekiel und sagt, ihr habt dazu beigetragen, dass mein Name eigentlich unter den Völkern fast verlacht wird. Weil die Völker sich fragen, ja, wenn die so einen großen Gott haben, warum sind die jetzt an diese Stelle angelangt? Und dann sagt Gott, das möchte ich nicht mehr zulassen, sondern ich will meinen Namen wieder groß machen. Also ich will, und das finde ich stark, darauf darf ich mich ja auch berufen, du willst deinen Namen groß machen. Also alles, was ich will, ist, ich will, dass mein Name groß wird und ich will meine Ruhe haben. Das ist eigentlich, was ich wirklich will. Und ist tatsächlich so. Und wenn, dann möchte ich vielleicht ein bisschen, also wenn ich schon was mache für Gott, dann will ich auch schon ein bisschen Ruhm davon mittragen. Das ist dann auch schon wichtig. Also wenn, dann möchte ich auch ein bisschen was davon haben. Und es kam vorhin so im Gebet, das habe ich mir noch so aufgeschrieben, dass jemand betete, dass wir nicht einfach hier sind, um mitzunehmen, was geht. Sondern, ich schrieb mir es dann auf, sondern geben, was geht. Geben, was geht. Also nicht mitzunehmen, was geht, aber das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Mitzunehmen, was geht. Ständig werden wir umspült von irgendwelchen Nachrichten. Du kannst jetzt in China Fußballprofi werden. Da fällt ein gleichen Reissack auch mit um und dann kannst du 80 Millionen verdienen. Und es ist so drin. Und du kannst da noch mehr und dort kannst du noch mehr und hier kannst du noch mehr. Und es steckt so drin. So tief drin. Es ist wie ein Virus. Und es fällt so schwer. Ich finde es fällt so schwer loszulassen. Ich selbst finde es auch schlimm und schwierig loszulassen. Und wenn ich schon loslasse, dann will ich auch was davon haben. Also dann muss es auch was bringen. Weil ansonsten lasse ich nicht los. Und das ist das Problem bei vielen jungen Leuten in unserer Gesellschaft. Wisst ihr, du willst erst wissen, was es bringt und dann lasse ich los. Vielleicht lasse ich dann los. Und das ist der Grund, warum viele keine Entscheidungen mehr treffen können, weil ich ständig am Abwägen bin, was bringt's? Und wenn ich doch einen coolen Job habe und kann viel Geld verdienen, dann kann ich doch auch viel für die Mission geben. Das sind so die Gedanken, die so mitschwingen. Das ist schon ein Problem, dieses ganze Denken, was bringt's? Und ich möchte einsteigen in diesen Kapitel 2. Samuel 24. Da geht es darum, David war schon ganz, ganz lange unterwegs. Der hat schon einen Ehebruch mit der Bathseba hinter sich gehabt, hat schon im Psalm 51 geschrieben gehabt. Und in dem Psalm 51 geht es ja darum, erschaffe mir Gott ein neues Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Tu das. Und er schreibt auch in diesem Psalm 51, der David, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist. Das heißt mit anderen Worten, die Eigenwilligkeit hört auf. Die Eigenwilligkeit. Also das heißt, die Opfer, die Gott gefallen, sagte David, sind, dass mein Eigenwille aufhört und Gottes Wille Platz nimmt. Weil durch meinen Eigenwillen habe ich ja diese Sünde mit der Bathseba begangen, diesen Ehebruch, und habe gleichzeitig noch ihren Mann töten lassen. Durch meinen Eigenwillen. Und dann geht es weiter und sagt, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz weißt du, oh Gott, wirst du, oh Gott, nicht verachten. Also dieser tiefe Gedanke, der dahinter steckt, Mission, was darf es dich kosten? Und die Opfer, wir fragen ja immer die Opfer dann. Und das Spannende ist, dass die Bibel schon viel von Opfern spricht. Und das Opfer hier ist ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du, o Herr, nicht verachten. Das gefällt dir. Also eigentlich total anders, als wir vielleicht denken. Aber das ist auch der Schlüssel zu dem Leben vom Verständnis des Evangeliums, wisst ihr. Und der Hermann von Bezel, der die neuen Dettelsauer Mission, innere Mission gegründet hat, Diakonie, der sagte einmal, das Reich Gottes geht nicht zugrunde an ihren zu vielen Dienern, sondern an ihren zu vielen unberufenen Dienern. Mit anderen Worten, glaube ich auch, was er meinte, war zu viele, die das Evangelium nie verstanden haben. Einfach das Evangelium nie verstanden. Ist nie durchgedrungen. Ist an der Oberfläche geblieben. Und es dringt aber durch das Evangelium, diese frohe Botschaft von Christus. Und ich glaube das 100.000-prozentig, wenn es durchgedrungen ist, dann bewegt es uns auch, wisst ihr. Und so viele sind nicht bewegt, weil es nie durchgedrungen ist. Und du kannst es auch nicht machen, dass es durchdringt. Das wirkt der Geist Gottes. Und das ist so wichtig zu verstehen. Das wird mir immer wichtiger. Mir geht es nicht darum, heute zu sagen, oh, ihr müsst alle Opfer bringen. Wir brauchen Menschen, die das Evangelium verstanden haben. Es gab viele, die sind auch unter guten Voraussetzungen irgendwo hingegangen, weil man sein Leben opfern muss. Die haben nie verstanden, für was. Die haben das Opfer von Christus nie wirklich verstanden. Deswegen wurden sie auch oft nicht von Christus geprägt, sondern von ihrem Dienstauftrag geprägt, von ihrem Missionsauftrag geprägt, von, aber nicht von Christus. Und um das geht es letztendlich, dass wir von Christus geprägt sind. Und wenn wir von ihm geprägt sind, dann sind wir auch bewegt von Christus. Und schaut, der David, der hat sein ganzes Leben lang mit Stolz und Eigensucht gekämpft. Das ist auch der Hintergrund von diesem letzten Kapitel in 2. Samuel. Stolz und Eigensucht. Er wusste, er sollte das Volk nicht zählen, der David. Und trotzdem lesen wir dann, wenn wir erste Chroniker dazu nehmen, dann lesen wir, dass der Teufel letztendlich Gott das zugelassen hat, dass der Teufel das Herz von David reizen darf. Um das nochmal herauszubringen, auch wie eigensüchtig selbst so ein alter Mann, der David war damals schon sehr alt gewesen, wie so ein alter Mann, der schon mit Gott unterwegs ist, nachdem die Bibel sagt, ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie eigensüchtig der immer noch ist und wie stolz. Und dann sagt selbst dieser Feldhauptmann, den der David hatte, der sagte, ah nee, das sollen wir nicht machen, wir sollen das Volk nicht zählen. Spielt keine Rolle, zählst das Volk. Das ist für mich selbst eine Warnung, wisst ihr? Eigenwilligkeit und Stolz und Selbstsucht hört nie auf, das ist immer da. Aber an mir liegt es letztendlich, wem ich regieren lasse. Christus oder diese Eigensucht. Christus, der, ich nenne es mal so, die Vatersucht hat, immer den Vater sucht, die Vatersucht, oder mich, der die Eigensucht hat, mich selbst. Ich kann auch meinen Dienst um meinetwillen machen, damit ich anderen Leuten erzählen kann, wie klasse das ist, wenn man sein ganzes Leben hingibt. Und wisst ihr, manchmal eben, wie es vorhin auch schon Martin auch sagte, manchmal habe ich auch Angst und manchmal weiß ich nicht, wie es weitergeht. Manchmal denke ich, oh komm, hey, mach irgendwas anderes im Leben, bloß nicht das. Also es bricht immer wieder auf auch. Und der Hintergrund dann, der David hat das Volk zählen lassen und dann kam eine große Strafe für das Volk. Und letztendlich, da setzt man dann ein. Und dann kam ein Seher zu David und der David sprach zu diesem Seher, mir ist sehr Angst. Und dann geht es darum, dass die Pest, der David durfte unter drei verschiedenen Strafen auswählen. Das war einfach so. Und er hat eine gewählt. Er hat Angst gehabt davon, wieder in die Hände von Menschen zu fallen. Das hat er schon mal erlebt, der David. Und das wollte er auf keinen Fall mehr. Er war ein Hirtenjunge, kam raus, das hat er sich alles gar nicht selbst ausgesucht und wurde verfolgt vom Saul bis aufs Blut. Der hat ihn gehasst, was nur ging. Und der David hat ein Leben gelebt voller Angst, getrennt von seiner Familie. Seine Brüder haben ihn nicht mehr verstanden, keine wollte letztendlich mit ihm was zu tun haben. Es war eine brutale Sache. Das hat er sich alles nicht selbst rausgesucht. Das war praktisch eine All-Inklusiv-Berufung. Wisst ihr, wir sind ja heute unterwegs, wir wollen uns berufen lassen, aber alle müssen mich verstehen und es muss alles, muss auch klar sein, es muss alles klar durchdacht sein, es muss alles klar erklärbar sein. Aber wenn wir die Bibel so lesen, wenn Menschen gerufen wurden, da war so vieles gar nicht erklärbar. Gott hat gerufen, hat reingegriffen in dieses Leben und ein Leben herausgenommen und seinen Weg geführt. Und das alles hatte David erlebt. Und deswegen, das wollte er auf keinen Fall nochmal in die Hände von Menschen fallen. Und dann konnte er Hungersnot wählen oder er konnte die Pest wählen und hat er die Pest gewählt. Jetzt können wir sagen, es war ungerecht. So war es eben. Es zeigt vielleicht auch nochmal was von seinem Herzen. Und dann wurde es ihm doch zu viel, als es dann, das wurde der Herrn zu viel, als 70.000 Menschen starben. Und dann hört der Engel des Herrn, sagt die Bibel, streckt seinen Arm weiter aus. Und als er praktisch gegen Jerusalem geht, da reute den Herrn das Unheil. Und er sagt, es ist genug, lass nur deine Hand sinken. Der Engel des Herrn aber befand sich bei der Tenne Aravras des Jebusiters. Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn, siehe, ich habe gesündigt. Ich habe die Missetat begangen. Was haben aber diese Schafe getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters gerichtet sein. Ganz spannend. Plötzlich ist so ein totaler Szenewechsel. Das war doch ich gewesen. Ich habe doch das gemacht. Und Gad kam zu David an jenem Tag und sprach zu ihm, geh hinauf, errichte dem Herrn einen Altar auf den Tenne Aramnas des Jebusiters. So ging David hinauf nach dem Wort Gads, so wie der Herr es geboten hatte. Und als Aravna aufblickte, sah er den König, was er mit seinen Knechten zu ihm herüberkommen. Da ging Aravna hinauf, verneigte sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde. Und Aravna sprach, warum kommt mein Herr und König zu seinem Knecht? Und David sprach, um die Tenne von dir zu kaufen und um dem Herrn einen Altar zu bauen. Und David sprach, damit die Plage von dem Volk abgewandt wird. Da sprach Aravna zu David, mein Herr und König, nehm sie und opfere, was dir gefällt. Siehe, das sind Rinder zum Brandopfer, die Dreschwagen aber und das Geschirr der Rinder mögen als Brennholz dienen. Dies alles, o König, schenkt Aravna dem König. Und Aravna sprach zum König, der Herr, dein Gott, sei dir gnädig. Und jetzt können wir sagen, wow, können wir sagen, echt, klasse. Jetzt kann ich das einfach tun, jetzt habe ich das auch noch geschenkt bekommen. Und jetzt kommt es, dieser entscheidende Punkt, als es sagt, David, aber der König sprach zu Aravna nicht so. Nee, das will ich nicht mehr. Ich habe zu lange auf Kosten von anderen gelebt. Zu lange. Und das ist auch mal so eine Frage, wisst ihr, wie lange lebt man auf Kosten von anderen? Und der David sagt, nee, zu lange. Zu lange habe ich auch Vorteil genommen von anderen. Und als König wird es mir zustehen, ich könnte einfach sagen, hey, ich sage es jetzt mal ganz platt, auch wenn es irgendwo übertragen wird, Schwein gehabt. Jetzt schenkt er mir das auch noch. Was für eine Führung Gottes. Also es kostet mir jetzt gar nichts. Jetzt habe ich so viel Zeugs angestellt und es kostet mir jetzt gar nichts. Aber der David auf seinen langen Weg mit dem lebendigen Gott kommt auf den Punkt und sagt, nee, ich will es dir abkaufen. Gemäß seinem Wert. Ich will auch gar nicht handeln mit dir. Das will ich gar nicht. Ich will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert. Denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. Ich will nichts mehr darbringen, das mich nichts kostet. Zu lange habe ich so gelebt. Zu lange habe ich genommen. Zu lange habe ich davon gelebt, auch als König, dass ich mir nehmen kann, was ich will. Aber ich will das einfach in Anspruch nehmen, dieses veränderte Herz, diesen neuen Geist, dieses Innere, das wirklich belebt ist, erregt ist vom Geist Gottes. Die Bibel sagt mal im 5. Buch Mose, jeder soll das geben, was er geben kann, nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Also Mission, was darf es kosten? Es ist auch wichtig, dass niemand von uns sagen kann, das darf es kosten oder das muss es dir kosten. Aber die Bibel sagt, jeder das, was er geben kann. Jeder das, was er geben kann. Und es kann nur jeder für sich letztendlich ehrlich vor dem lebendigen Gott entscheiden. Und zwar nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Um das geht's. Und ich möchte das in Verbindung bringen mit diesen neuen Herzen, was wir dieses Jahr so haben. Und das Erste für mich ist, das neue Herz lässt uns zu lebendigen Opfern werden, wisst ihr? Zu lebendigen Opfern. Und das Zweite wäre, das neue Herz lässt uns unser Leben verlieren. Unser Leben verlieren. Und das Dritte wäre, das neue Herz ist bewegt vom Jammer Gottes. Das muss die Motivation für Mission sein, der Jammer Gottes. Der Jammer Gottes. Nicht, weil wir die Welt verbessern wollen, sondern weil es jammert in unserem Herzen. Und es geschieht durch dieses neue Herz. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Durch dieses neue Herz kommt der Jammer Gottes in unser Herz. Und der Jammer Gottes eigentlich, wisst ihr, weil das so drängt, das ist so drängend, der lässt dich gar nicht erst abwägen. Sondern das sind Sachen, wenn du an eine Straße kommst, an der ein schwerer Unfall ist, dann, gut, bei uns sind sie eher, dass wir vorbeifahren und noch mit unserem Handy noch ein kleines Foto, noch einen kleinen Film drehen, im Facebook hochladen, dass wir auch was gesehen haben und die Feuerwehr noch aufhalten bei ihrer Arbeit. Aber eigentlich, wenn du ein Herz hast, das es noch jammert, dann willst du eigentlich nur anhalten und einfach nur helfen. Einfach nur helfen. Du fragst dich nicht, würde es meine Klamotten dreckig, blutig, irgendwas, das will ich einfach. Darauf ist eigentlich der Mensch ausgelegt. Da könnt ihr schon sehen, wie verroht wir sind, wir denkende westliche Welt. Wie degeneriert wir sind. Dass es extra langsamer wird in so einer Unfallstelle, weil wir nicht helfen wollen, sondern wir wollen was sehen, wir wollen was erhaschen. Und in der Welt leben wir. Das macht was mit uns. Wir ziehen uns die blutigsten Filme rein. Es macht was mit uns, Leute. Das ist doch eigentlich crazy. Auf der einen Seite sagen wir, hey, wir müssen für Syrien beten und auf der anderen Seite schauen wir uns einen neuesten Einzelkämpferfilm an, der wieder alle abschlachtet und fragen uns, Mensch, warum haben die Armee nicht gerade so jemanden? Der könnte jetzt ein für alle Mal Schluss machen. Ist doch komisch. Das ist die Welt, in der wir leben und mit der Welt haben wir zu tun und die macht auch was mit uns, Leute. Das macht was mit uns. Und hier ist es, das neue Herz. Der Apostel Paulus schreibt es und sagt in Römer 12, 1 und 2, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Er schreibt auch gleich dazu, damit ihr erkennen könnt, erforschen könnt den Willen Gottes für euer Leben. Also viele können den Willen Gottes gar nicht erforschen, weil sie den ersten Schritt nicht bereit sind. Mein Leib als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das finde ich auch interessant, lebendig, wisst ihr, lebendig. Es ist ein Gott des Lebens, er will das Leben haben. Und der Gedanke schwingt hier mit für mich, wisst ihr, das ist das Leben durch Christus. Da wird es lebendig. Da kommt Leben rein, das ewige Leben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, ewiges Leben haben, dass es da ist, im Besitz ist, dass es gegenwärtig ist, dieses Leben. Und es geschieht mit diesem neuen Herzen. Und ich finde es sehr interessant, diese Jahreslosung, weil es ein guter Prüfstein ist für das, wer sind wir eigentlich wirklich? In dem. Was darf es dich kosten? Also sind wir noch vom Evangelium bewegt? Sind wir überhaupt vom Evangelium bewegt? Wir können auch sagen, das Evangelium sagt, wisst ihr, wenn man es überträgt, Jesus hat sich selbst gegeben, damit wir als lebendige Opfer leben. Jesus hat sich selbst gegeben, damit wir als lebendige Opfer leben. Letztendlich, mein Herz soll deines werden. Und dazu benötige ich dieses neue Herz, dass da was geschieht in mir. Aber dann geschieht auch was. Und zwar dieses neue Leben. Und letztendlich ist es auch so, erst wenn wir geben, wisst ihr, wenn wir uns hingeben, werden wir auch leben. Wenn wir versuchen zurückzuhalten, dann wird es nie was. Dieses ständige Ringen. Und das finde ich eben das Spannende, ganz ehrlich, an dieser Jahreslosung. Das scheint so ein geistlicher Automatismus zu sein. Es kommt einfach, es geschieht. Das neue Herz regt, das legt davon, dass ein Mensch plötzlich das will, was Gott will. Also das finde ich schon spannend, darüber wirklich nachzudenken. Und ich finde es spannend, wenn der heute nach Hause geht und sagt, das lasse ich mir jetzt echt nochmal auf der Zunge zu gehen, so aus Hesekiel Kapitel 36. Jetzt bin ich mal gespannt, was spricht es in mein Leben rein? Aber wisst ihr, da wird dann deutlich, in diesem neuen Leben wird deutlich, dass Verlierer oder Verlorene werden in Jesus zu Gewinnern. Also ich habe in Christus alles gewonnen. Ich will den Herrn kein Opfer bringen, das nichts kostet. Muss ich gar nicht. Weil mir die Augen aufgegangen sind über das, was der Herr sich hat alles kosten lassen. Was er gegeben hat. Und er sagt, ich will dem Herrn. Es geht zuallererst um den Herrn. Mal ganz ehrlich, Leute, Hand aufs Herz. Um was geht es wirklich bei uns? Es geht nicht um den guten Kumpel Jesus. Es geht nicht um den Weltverbesserer Jesus, es geht um den Herrn. Hier spricht die Bibel von dem lebendigen Gott, den Herrn der Heerscharen, der regiert, der Gott oben im Himmel und der Gott unten auf Erde. Um das geht's. Um das geht's, wisst ihr. Und nicht um mehr und auch nicht um weniger. Und ich glaube auch, dass wir das ein bisschen aus der Schusslinie verloren haben. Um was geht's denn eigentlich wirklich? Es geht um den Schöpfer des Universums, von dem spricht der David. Und es kommt in unser Leben durch dieses neue Herz. Plötzlich ist es da, genau um das geht es ja eigentlich. Um das geht es auch in meinem Leben. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Ich wollte zwar gern, dass alles um mich geht, aber es geht nicht um mich. Es geht um den Schöpfer des Universums. Und der Schöpfer des Universums, der hat alle Rechte, dieses Leben zu nehmen und aus dem Leben ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer werden zu lassen. Gott wohlgefällig. Wie oft leben wir Menschen wohlgefällig? Wir wollen da gefallen und hier gefallen und dort gefallen und wie wir uns präsentieren, wie wir das lernen, uns zu präsentieren und merken manches Mal, das bin ich gar nicht. Menschengefällig, aber Gott wohlgefällig. Und es geschieht, die Initialzündung geschieht durch dieses neue Herz. Das kann ich mir nicht anlesen, das kann ich mir nicht antrainieren. Das kommt durch das, was die Bibel von Neuem geboren nennt. Und dann kommt plötzlich dieser tiefe Gedanke, ich will Gott kein Opfer bringen, das nichts kostet. Das will ich gar nicht. Ich will ganz was anderes. Ich will nicht mehr auf meine eigenen Kosten leben. Ich will nicht mehr auf Kosten von anderen leben, sondern ich will, dass dieses Leben dazu benutzt wird, dass wirklich sein Name groß wird. Und das finde ich schon spannend, dass der David es sagt. Weil es ein Mensch war, der sich mehr und mehr auf seinen Weg mit Gott kennengelernt hat, wer er eigentlich wirklich ist. Es geht um den Herrn. Und das ist die Frage, ob es noch klar ist. Und das ist klar, wenn das wieder klar ist, wisst ihr, wenn das Evangelium wieder steht. Und das Evangelium ist, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann aber auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist das Evangelium, weil ich leben darf. Das neue Herz lässt uns zu lebendigen Opfern werden. Also Mission, wie viel darf es dich kosten? Das neue Herz, das möchte das. Weil dazu ist es geschaffen, um sich reinzugeben in diese Welt. So wie Christus eben sich reingegeben hat in meine Welt, in unsere Welt. Das ist der Schlüssel für mich, mehr und mehr. Weil es Leute gibt, die aus irgendeiner Motivation irgendwas machen. Aber die erste Frage ist, und das finde ich sehr schön an diesem Lied, das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das beginnt nicht so, das Lied. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Und dann ist der zweite Vers, das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Und dann kommt erst, dir dienen, Herr. Das finde ich spannend. Und wir satteln das Pferd manchmal verkehrt rum auf, wisst ihr. Ich glaube, der David, der hat mehr und mehr Gott kennengelernt. Auf seinen ganzen Weg. Und über dieses Kennenlernen hat er Gott immer mehr lieben gelernt. Und es war so eine starke Motivation in seinem Leben, dann irgendwie Gott zu dienen. Einfach zu dienen. Und es kann sein, dass jemand da sitzt und sagt, ich will Gott dienen, will Gott dienen, will Gott dienen, aber du kennst das Evangelium gar nicht. Du kennst ihn gar nicht, in Jesus. Und ich will Gott lieben, ich will Gott lieben, ich will Gott lieben, oder du sollst Gott lieben, aber wenn du ihn nicht kennst, wie soll ich jemanden lieben, den ich gar nicht kenne? Und eventuell ist wirklich das einfach für dein Leben, dass du sagst, Jesus, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt bitte, dass du mir das Herz mal aufmachst, dass du dich überhaupt mal kennenlernen lässt. Und aus diesem Kennen, aus diesem tieferen Erkenntnis über diesen lebendigen Gott entsteht auch diese Liebe. Und aus dieser Liebe heraus kommt auch dieser Liebesdienst. Dieser Liebesdienst, den wir so zusammenfassen können, ich will dem Herrn keine Opfer bringen, das nichts kostet, will ich gar nicht. Weil in mir lebt der Gott, der mich beschenkt. Die Gnade Gottes macht den Beschenkten zum Schenker. Es ist so. Die Gnade Gottes macht den Beschenkten zum Schenker. Und ich muss da niemanden ständig herausfordern, jetzt schenk doch mal was, schenk doch mal was. Ein Mensch, der so überreich beschenkt ist, dem das deutlich wurde, wer bist denn du eigentlich wirklich? Es wird ein Mensch, der schenken möchte. Und ich möchte Menschen heute viel mehr ermutigen, Leute, sagt, ich will dich kennenlernen, Jesus, das will ich. Ich will dich wirklich kennenlernen. Und das ist schon das Wirken des Geistes Gottes, wenn ein Mensch das sagt, ich will dich kennenlernen. Mich hat vor kurzem meine Frau gefragt, Heinz, ich wollte Jesus richtig lieben, wie geht es? Und dann konnte ich ihr sagen, so geht es. Genau so geht es. Dass er jemanden vor sich sitzen hat, der sagt, ich will dich gerne lieben lernen. Das ist nämlich schon vom Geist Gottes eingegeben. Wer sonst will Jesus lieben lernen? Und dann zu beginnen und Danke zu sagen, danke Jesus, du hast in mir das motiviert, dich tiefer kennenzulernen. Und es bedeutet dann auch, was jetzt der Wochenspruch ist, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt. Nicht die Angst vor, ich gehe nicht aufs Missionsfeld oder ich tue das nicht. Nee, welche der Geist Gottes treibt. Das heißt auch, welche diese Liebe Gottes treibt, welche diese Erkenntnis Gottes treibt. Und daraus dann aus dieser Erkenntnis die Liebe, aus der Liebe diese Dienst. Das ist es. Das, was mein Leben erfüllt, was mich reich macht. Und wisst ihr, das sind nicht die großen Denker und die Theoretiker, die das machen, sondern die, für die das wahr geworden ist, Gott wurde arm für uns in 2. Korinther 8, Vers 9. Gott wurde arm für uns, damit wir an seine Stelle letztendlich durch seine Armut reich werden. Durch seine Armut. Und dass das Herz mit Gottes Erkenntnis erfüllt ist, Gottes Bewusstsein, wie es letztendlich in Hosea Kapitel 4, Vers 1 steht. Das war das Problem bei vielen Menschen auch in Israel. Es war kein Gottesbewusstsein mehr da. Es war eine Religion, ja. Es war ein Sollst, du musst. Aber es war nicht, ich bin so getrieben von dieser Erkenntnis über diesen einen wahren Gott, von diesem Bewusstsein, wie es ein Liederdichter ausgedrückt hat, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist gegenwärtig. Und das Zweite, das neue Herz, das lässt uns unser Leben verlieren. Und das ist eben der höchste Preis. Und aber das neue Herz, das nimmt auch diesen Trennungsschmerz vom alten Leben. Martin hat schon diese Verse gebracht aus Matthäus Evangelium, wo es darum geht, dass Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren, aber wer es verliert um meinen Willen, der wird alles gewinnen. Das macht keinen Sinn, wenn ich nicht dieses neue Herz habe. Aber wenn es da ist, dann geschieht es. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Immer heller sei dein Glanz. Nimm mich hin, nimm mich hin. Du allein bist mein Gewinn. Diese Lieder sind mir da gekommen. Ich bin kein großer Sänger, ich werde es euch auch nicht vorsingen, aber manches Mal kann ich mir sogar was merken. Aber um das geht's. Jesus, nimm mich hin. Diese verstandene Gnade, die lässt dich aufstehen und gehen. Die verstandene Gnade. Das muss die Motivation sein. Und wenn wir leben, wollen wir geben. Und wir werden leben, wenn wir geben. Wisst ihr, das Triste am Christenleben ist oft in der westlichen Welt, und das ist die Wahrheit. Viele sagen, ah Mann, ey, ich habe keinen Bock mehr, das ist alles so trocken und ich weiß auch nicht, was da noch kommen soll. Und viele haben das Problem, die machen sich nicht mehr auf. Und dann kommt so Tristes im Leben. Und mir geht es auch so, theoretisch, wenn ich theorisiere über die Bibel, dann ist es, das ist mir manchmal stets bis hier. Und wenn ich das Wort Gottes weitergeben darf, dann kommt wieder Leben rein, das wird belebt. Es ist wie, wenn ein Mensch nur rumliegt und kann sich nicht mehr bewegen, irgendwann sackt der Kreislauf ab. Aber wenn du aufstehst und dich bewegst, und das ist ein Miteinander, wisst ihr? Wenn wir leben, wollen wir geben. Also das ist ein deutliches Zeugnis, dass ich mit Jesus lebe. Da ist eine Wille drin, was zu geben, wirklich was zu geben. Und wir werden leben, wenn wir geben. Wenn du beginnst, es zu geben, was es auch immer ist, jeder nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Aber wenn das so ist und du sagst, ich will dem Herrn kein Opfer bringen, das nichts kostet, dann kommt Leben rein, dann kommt Bewegung rein und dann geschieht was. Und vieles ist tot und die Tristesse im Glauben, weil eben die Frage ist, wo bleibe ich? Wo bleibe ich? In diesem ganzen Spiel. Und Jesus sagt, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so wird es keine Frucht bringen, es wird allein bleiben. Es wird allein bleiben. Vor diesem Wort habe ich manchmal ein bisschen Furcht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe über dieses Wort gepredigt in Serbien und dann habe ich einen schweren Unfall gehabt und ich habe dann eine Notoperation über mich ergehen lassen dürfen, müssen, manches, wie man es auch immer sieht. Aber durch diese ganze Sache, durch diesen Unfall, sind wir zusammengekommen mit einem Mann, den Unfallverursacher, das war ein Fahrer von einem Lastzug, dem wir das Evangelium erklären durften, der die Bibel bekommen hat von uns und jetzt seine Mutter, mittlerweile seine Tochter, jeden Abend ein Kapitel aus der Bibel vorliest. Jetzt könnt ihr sagen, oh, der Heinz ist echt ein Held. Nee, ich wollte diesen Unfall nicht. Und ich kann euch sagen, ich habe geheult, was ging. Und ich habe so fürchterlich Angst davor. Aber die Wahrheit ist, wenn es im Willen Gottes geschieht, unser Leben, dann kommt immer was dabei raus. Es kommt immer was dabei heraus. Und es ist so. Und schaut letztendlich überspitzt gesagt und nicht mal überspitzt gesagt, sondern es ist die Wahrheit. Und wenn ich an dem Tag mein irdisches Leben verloren hätte, dann hätte ich es verloren. Aber ich habe doch alles in Christus, Leute. Und ich muss mir das selbst manchmal wieder sagen, ich habe doch alles in Christus. Weil das lässt mich sonst zu einem Theoretiker werden. Ich will gern theoretisch drüber reden. Ich würde gern sagen, Markus, mach das. Ihn kenne ich halt zufällig. Mach das. Oder Didi, mach das, komm. Und ich gebe da auch noch eine gute Botschaft, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Aber mir geht es doch auch so. Aber plötzlich, wie das dann ist, wenn wirklich dein Leben genommen wird und Christus macht was draus. Und es muss nicht immer mit einem Unfall sein oder was weiß ich, das war halt jetzt gerade so. Das sind auch ganz andere Sachen. Aber das neue Herz ist bewegt vom Jammer Gottes. Der David sagt, der sieht das Volk. Und das Volk hat ihn plötzlich gejammert. Das finde ich interessant, dass es sagt, Mensch, das kann doch nicht so sein. Des Volkes Willen. Und das ist der Gedanke, weil David eine Vorschattung auf Jesus ist. Jesus schaut das Volk in Matthäus Kapitel 9 an, Vers 39 in Jerusalem, und es sieht das Volk und es jammerte ihn. Es jammerte ihn. Es jammerte, jämmerlich, was los ist in dieser Welt, Leute. Und dieses neue Leben. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 14, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi. Nicht die Gutgläubigkeit oder die Gutmenschheit oder was weiß ich alles. Die Liebe Christi drängt uns. Das ist es, um was es geht. Was darf es sich kosten? Schaut, deswegen war mir das so wichtig, das mal so aufzubauen. Natürlich kann ich sagen, darf es dich dein Leben kosten? Darf es dich das kosten oder so? Das ist, um das geht es gar nicht. Es geht auch darum. Die Frage ist, weißt du, dass du das neue Herz hast? Und wenn du das neue Herz hast, Jesus, dich kennen, das will ich mehr. Ich will dich mehr kennenlernen. Und ich bin gespannt, wie das wird in diesem Jahr, dich mehr kennenlernen. Und aus diesem Kennenlernen, ich werde dich mehr lieben lernen. Das wird spannend, dich mehr lieben zu lernen. Und aus dem, dich mehr lieben zu lernen, dir mehr dienen, das wird spannend. Ganz, ganz anders unter Umständen, wie ich das denke. Aber mit dem, was ich von dir bekommen habe. Jesus fordert nichts von uns, das er uns nicht gegeben hat. Aber er hat alle Recht darauf, das zu fordern, was er uns gegeben hat. Und deswegen von bewegt zu sein vom Jammer Jesu, damit die Plage abgewandt wird vom Volk, sagte David. Damit die Plage abgewandt wird vom Volk. Die Plage der Völker in dieser Welt. Die Plage der Menschen, die gefangen sind im Finsternis. Die Plage der Leute in diesem Land, die in der Pädophilie hängen und nicht rauskommen aus dem Zeug. In Drogen und in der Geldsucht, in der Ehrsucht. Die ist eine Plage. Plage, in der Dämonie gefangen zu sein. Plage. Mich jammert diese Plage, sagt er. Und es geschieht durch dieses neue Herz. Wie viel bist du bereit zu opfern? Unter Umständen heute, Herr Jesus, mein altes Leben. Mein altes Leben. In Christus darf ich eine neue Schöpfung sein. In Christus darf ich eine neue Motivation haben im Leben. Und ich will nichts mehr nehmen, das nichts kostet. Jesus, und ich sage euch das zum Schluss, ich sage manchmal, ich habe Angst, den Preis zu bezahlen, Jesus. Ich habe echt Angst manchmal. Ich hätte Angst, meine Frau, wenn ich denke, einfach zurückzulassen, die Kinder und, hätte manchmal einfach Angst. Und selbst da, und so treu ist unser Jesus, selbst da darf ich sagen, Jesus, du bist auch der Sieger über diese Angst. Und führ mich über diese Angst hinweg in diese tiefere Erkenntnis von dir. Und diese tiefe Erkenntnis wird mich in die Liebe führen. Und die Liebe, die wird mich in diesen Dienst führen, der gar nicht mehr, der keine Kosten noch Mühen scheut, sich der Plage der Völker anzunehmen. Ho! Möge Gott euch segnen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Geber des neuen Herzens bist. Ein Herz, das gedrängt ist von dieser Liebe für die Völker, Liebe für die Menschen, die in der Plage gefangen sind. Und Herr Jesus, du siehst, wo wir selbst noch geplagt sind von Eigenwilligkeit und Stolz, von Angst, von Verlustängsten, von der Angst vor Menschen. Herr, ich danke dir, dass du der bist, der Menschen frei machen kann, uns frei machen kann. Und ich möchte hier nicht stehen als der große Klugredner. Ich habe ja auch so oft Angst. Herr Jesus, aber was wäre ich ohne dich? Und ich möchte dich bitten für uns alle, dass wir Menschen sein dürfen, die sagen, ich möchte nichts mehr geben, das nichts mehr kostet. Aber nur aus der Motivation heraus, weil uns das Herz aufgetan wurde durch deinen Heiligen Geist und uns hinein diese Liebe Gottes gelegt wurde für diese Welt. Eine Welt, die in Tränen liegt. Eine Welt, die keine Lösung hat. Und eine Welt, der wir die Lösung nicht vorenthalten dürfen. Dich, den lebendigen Gott. Amen.